Was würdest du sagen, ist so unser aktueller TikTok-Grind? Also was schicken wir uns so am meisten hin und her gerade? Wir beide.
Wir beide? Also verschiedene. Meistens sind es DSDS-Leute, so Ex-DSDS-Leute oder der Currywurstmann.
Oder Hubert Feller, den ich dir immer
schicke.
Ja,
stimmt. Das, aber das ist einseitig, möchte ich dazu sagen. Könnt ihr mal raten, von wem.
Mir ist auch, dass Hubert seit einiger Zeit alle Deals, die ihm angeboten werden, angenommen hat. Also das Witzige ist ja, ich schaue gerade auch wieder Hubert und Matthias die Hochzeit. Ich mache gerade wieder Rewatch und da ist ja auch Teil
wie
dessen,
wievielte
dass,
ist das jetzt? Jetzt
ja,
17.
Ernst. Bestimmt. Also wirklich sehr, sehr oft.
Hast du mitgezählt?
Aber es geht ja auch darum, dass Hubert ausgesorgt hat eigentlich. Er hat sein Reisebüro verkauft und so. Der ist ja auch sehr wohlhabend, hat mehrere Immobilien. Und dann ist es einfach nur so zu erklären, warum er jetzt diese ganzen Werbedeals macht für Badehosen, für Massagegeräte, wirklich so Plastikschrott, so Sonnenbrillen mit irgendwelchen futuristischen Einstellungen, dass er einfach das machen will. Also, dass er, und dann macht das ja auch so, wie er es macht, ne? Er macht es ja ultra beschissen. Also, es sind ja die schlechtesten Videos im deutschen Internet.
Ja, mich wundert es auch, dass er noch nicht so Werbung für Periodenunterwäsche oder so gemacht hat. Weil da habe ich mal gehört, die fragen auch alles und jeden an.
Der Typ ballert halt auch 5 Videos pro Tag raus. Ja. Hallo, ihr Lieben. Ich habe eine neue Badehose. Wie gefällt euch meine neue Badehose?
So, als würden so alle hässlichsten Brands sagen, das passt zu seinem Stil.
Also, ich finde sie super. Und damit herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle in dieser neuen Woche, Folge 289, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ich muss das alles nochmal ein bisschen in die richtige Reihenfolge bringen, ich denke 289. Schön, dass ihr wieder da seid. Es ist die goldrichtige Entscheidung gewesen, dass ihr euch entschieden habt einzuschalten, denn wir reden heute mal wieder über so, ne, ihr habt ja die ganzen großen Podcasts, wir haben sie alle getroffen, Erdbeerkäse, Piepsein und wie sie nicht alle heißen. Neu ja auch dabei unsere lieben Kollegen, Kolleginnen Anja Rützel und Schrobster, Jochen Schropp, die natürlich auch ihren grandiosen Trash-TV-Podcast machen. Wir widmen uns ja auch ein bisschen den abseitigeren Themen des TVs und ich hoffe, das kommt auch rüber und heute tun wir es wieder, weil ich glaube, wir reden über eine Folge, die schaut sonst niemand unter diesen ganzen Podcasts. Und immer wenn ich solche Themen, solche Folgen bespreche, dann lade ich mir eine Frau ein aus Dortmund. Sie heißt Jana. Hallo.
Gumo. Ich muss sagen, ich bin neidisch auf alle anderen Fernsehpodcasts, die sich das nicht angucken mussten.
Ja, ich auch manchmal, wenn ich es mir dann anschaue. Aber nee, es ist ja auch, mein Gott, bei uns geht es halt mal um Bella Italia, Camping auf Deutsch. Wir reden seit 100.000 Jahren über Detlef muss reisen. Jede einzelne Folge werden wir irgendwann besprochen haben. Hubert und Matthias, die Hochzeit. Und jetzt eben auch reden wir mal wieder über den Currywurstmann. Wir haben ja schon mal über ihn gesprochen, nämlich zu seiner großen Inhaftierung so im vergangenen Jahr. Und jetzt reden wir nochmal über ihn, denn mentale Gesundheit ist Thema. Dazu kommen wir gleich. Wir beginnen aber natürlich mit dem Reality-TV und hab mir gesagt, Jana, extra mal für dich, dass wir uns zwei Themen sparen, nämlich die Cast-Besprechungen von Love Island VIP und Good Luck Guys, weil da sind nämlich die Casts bekannt.
Oh, und Good Luck Guys, nicht schon wieder. Ich habe da so ein Trauma von.
Ja, ich auch. Und also ich habe mir den Cast angeschaut und habe beurteilt, Jana kennt keine einzige Person davon. Also wirklich keine einzige, glaube ich.
Ist jetzt auch nicht so überraschend, ehrlich gesagt.
Und deswegen habe ich gesagt, nee, das spare ich mir auf, bis hier demnächst mal wieder Jule sitzt oder Nathalie sitzt oder auch Janske sitzt, weil dann können wir, glaube ich, drüber sprechen. Aber so macht es keinen Sinn. Wir reden über Princess Charming stattdessen. Über die erste Folge der fünften Staffel ist es schon, ne, von Princess Charming.
Ja, und ich glaube, müsste.
Genau, also es gab ja, glaube ich, es gab ein Jahr Pause, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Oder zumindest eine längere Pause, immer wieder zwischendrin, so, dass man denken konnte, gibt es das überhaupt nochmal, Princess Charming, nachdem es ja auch so ein 2-3 Staffeln gab, über die man schon auch ja anders diskutieren konnte, so von wegen, ey, ist da hinter den Kulissen irgendwie alles immer so gelaufen, dass dass alle KandidatInnen auch happy damit waren. Ich meine, ich bin ja, oder ich war ja auch in Staffel 1 vor allem, und da glaube ich, waren viele auch große Fans von Princess Charming, weil das mal was ganz anderes war, weil es auch wirklich wholesome war, weil da Leute aufeinander getroffen sind, wo man auch gemerkt hat, dass denen die Plattform gefehlt hat, die sie jetzt auf einmal haben. So, und deswegen bin ich dem Format immer noch irgendwie grundsätzlich wohlgesonnen, ohne zu sagen oder ohne irgendwie nicht einzuräumen, dass da in den letzten Jahren auch ein bisschen was, glaube ich, schiefgelaufen ist, so ein bisschen in Sachen Casting, auch bei Prince Charming ja. Aber ja, wie hast du dich jetzt auf diese Staffel irgendwie eingestellt? Also ich habe dir ja gesagt, ne, hier Prince Charming läuft, wusstest du das? War das ein Thema für dich? Freust du dich da drauf? Wie stehst du dazu?
Ja, also ich muss sagen, da habe ich mich tatsächlich drauf gefreut, weil da habe ich schon länger mit Jule auch drüber gesprochen, weil wir beide so ein bisschen diesen TikTok-Weg von ihr mitverfolgt haben und auch die Dramatik dahinter, genau. Deswegen kannten wir die halt ganz gut, also von TikTok, und deswegen hat mich das sehr interessiert, wie die da wohl so auftritt. Und deswegen wusste ich das sogar mal und habe das nicht nur für diesen Podcast gehört, geguckt.
Aber dann, weil dann kannst du, weil ich bin da ehrlich gesagt relativ raus bei dieser ganzen Couple on Tour. Also ich kenne das, was man halt irgendwie so lesen konnte, so. Aber du bist da ein bisschen mehr drin. Kannst du so ein bisschen erklären, warum das jetzt ein spezielles Casting ist, dass da Nessie sitzt als Princess Charming?
Ja, und zwar, also Vanessa heißt sie ja, also Nessie und Ina, die hatten zusammen einen TikTok-Kanal namens Couple on Tour. Und da haben sie halt zuerst so ein bisschen über ihr Coming Out und sowas gesprochen, solche Themen. Und die haben dann auch geheiratet halt und haben dann auch recht früh schon so entschieden, dass sie halt versuchen wollen, ein Kind zu kriegen. Und das hat dann auch sehr, sehr schnell geklappt. Und dann wurde halt so ein bisschen, also konnte man verfolgen, die Schwangerschaft und so weiter. Und dann weiß ich halt nur noch so kurz, bevor sie entbunden hätte, war irgendwie so ein Post draußen, dass man beten soll. Und dann dachten halt alle, mit dem Kind ist was. Aber dann kam halt raus, dass eben ihre Frau einen Schlaganfall hatte. Und kurz drauf hat sie dann auch entbunden. Also halt wahnsinnig schlimm so für beide oder alle Seiten. Und ja, und daraufhin hat dann die Ina sich wieder ins Leben gekämpft. Oder die sich gemeinsam, aber ja, durch diesen Schicksalsschlag, höchstwahrscheinlich hat das dann auf Beziehungsebene, ist es irgendwie so ein bisschen auseinandergegangen. Und das konnte man halt alles fragwürdig detailliert auch manchmal mitverfolgen. Aber ja, deswegen, das ist so die Grundgeschichte dahinter.
Genau, also ich habe noch nicht ganz verstanden, also warum sie so kritisiert wird. Also war es so die Art und Weise, wie sie es begleitet hat, oder war es die Tatsache, dass sie sich halt getrennt haben und das ein bisschen so aussieht, als hätte sie sie verlassen, quasi als sie dann so krank wurde oder als sie sich da quasi von dem Schlaganfall quasi erholt hat. Was war da der Grund?
Ja, also das war immer so ein bisschen, die Kritik war so währenddessen, dass die Ina angeblich vor die Kamera zerren würde oder so, dass es so gewirkt hätte auf andere. Das Gefühl hatte ich eigentlich nicht. Es könnte halt so gewirkt haben, weil natürlich Ina halt auch durch die Probleme oder die Auswirkungen des Schlaganfalls manchmal einfach eine andere Mimik hatte oder Aussprache als vorher. Und also so war meine Auffassung. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die da vor die Kamera zwängt. Ich hatte es schon den Eindruck, dass irgendwie beide diese Geschichte erzählen wollen. Und dann war natürlich immer, ja, gab es halt verschiedene Seiten. Die Seiten, die sagen, ja, dass Nessie sie halt eben, wie du gerade gesagt hast, irgendwie im Stich lassen würde. Gleichzeitig jetzt hat aber eher ihre Frau einen Shitstorm, weil die jetzt aus ihrer Bio rausgenommen hat, Mutter von Liv, und dann alle so waren, so, und dann hat sie ein Statement, in dem sie halt geschrieben hat, dass sie nie eine Beziehung aufbauen konnte zu dem Kind, weil sie halt gleichzeitig fast diesen Schlaganfall hatte und die ersten Wochen überhaupt nicht mitbekommen hat. Ich möchte mir da auch kein Urteil erlauben, ich kann irgendwie alle Seiten so ein bisschen verstehen, aber da sieht man halt wieder, dass man vielleicht einfach nicht alles so im Internet teilen sollte, weil halt viele einfach eine starke Meinung zu Themen haben, auch wenn die wahrscheinlich gar nicht so viel darüber wissen, oder ja, weil halt so viel geteilt wird, haben dann viele, glaube ich, den Eindruck, dass sie alles wissen und das total beurteilen können.
Ja, und jetzt wurde dann angekündigt, ist ja schon ewig klar, ne, dass die neue Princess ist. Und das wurde für mein Gefühl relativ kritisch aufgenommen, eben wegen dieser ganzen Geschichte. Und hat jetzt, glaube ich, auch so ein paar KritikerInnen von Princess Charming für die letzten Staffeln, ne, wo, wie gesagt, so ein paar KandidatInnen sich immer wieder gemeldet hatten und gemeint hatten, irgendwie, das lief irgendwie, ja, komisch ab. Also ich habe es auch nicht mehr genau im Ohr, aber wir haben es ja auch hier im Podcast immer mal wieder besprochen, was da so Thema war von den Vorwürfen und so. Ich gehe jetzt trotzdem mal, ich kenne, wie gesagt, Vanessa in der Form noch gar nicht so sehr, da irgendwie offen ran und ja, wir sprechen mal so ein bisschen über sie als Princess, weil ja, da passt sie doch ja schon ganz gut rein. Das passt auch so ein bisschen zu der Art und Weise, wie die Bachelorette als vielleicht Vergleichsformat jetzt so in den letzten Jahren immer wieder ein bisschen gecastet hat, ne, mit so einer Frau, die so semi in der Öffentlichkeit steht, die dann da im Zentrum steht, weil, und das ist immer natürlich noch so, dass Princess Charming, und ich glaube auch ein bisschen, dass Prince Charming nicht daran gescheitert ist, aber zumindest ja irgendwie sehr schnell dann auch seinen Reiz verloren hat, weil dieses Setting oder diese Ausgangssituation, dass eine Frau im Zentrum steht und alle um sie kämpfen, das ist halt bei einem Cast, wo theoretisch jeder mit jedem irgendwie ja auch könnte, noch künstlicher als beim Bachelor und bei der Bachelorette so. Und ja. Das hat man jetzt wieder, aber ich glaube, durch diese, dass sie so eine spezielle Person ist, die so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, ist es halt ein bisschen mehr gewährleistet, vielleicht auch, dass sich wirklich einige um sie reißen. So. Ja, aber wie fandest du sie jetzt in der Sendung, dass sie diese Rolle als Princess annimmt?
Ich fand sie eigentlich sehr gut, also es hat mir gut gefallen. Weil ich halt, sie ist nicht so diese Influencerin, wo man denken würde, okay, die spielt sich jetzt da oder spielt irgendwie eine Rolle oder so. Ich hatte das Gefühl, dass die wirklich ziemlich nervös war. Und ja, also das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass es nicht so künstlich gewirkt hat. Was mich halt immer eher stört, ist so, dass die ganzen Kandidatinnen, also alle irgendwie Influencerinnen sind, gefühlt. Oder irgendwie, ja, dass man die kennt. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ich check das, warum man so Leute nimmt, weil die natürlich vor der Kamera irgendwie, ne, das so ein bisschen gewöhnt sind. Aber da fehlt mir manchmal so die, in Anführungsstrichen, Normalo-Frauen dazwischen. Aber so jetzt sie als Princess fand ich jetzt erstmal ganz gut, weil sie eben, finde ich, recht sympathisch gewirkt hat.
Ja, und ich fand auch ihr, das hat sie dann vor allem auch erst im Haus so richtig gesagt, natürlich, dass sie bisher erst diese eine Frau hatte, ne? Sie hatte nur mit der Sex, sie hatte nur mit der, war nur mit der zusammen, sie hatte noch keinen Mann, keine Beziehung davor oder so. Und das heißt ja auch, dass sie noch nie so richtig daten war, was ich schon irgendwie spannend fand.
Und ich finde, das merkst du halt auch irgendwie, aber halt auf eine positive Art und Weise, auf eine sympathische, womit man sich irgendwie, finde ich, auch ganz gut identifizieren kann eventuell.
Ja, genau. Also das ist ganz ein anderer Ansatz, als zum Beispiel jetzt gerade parallel der Bachelor macht. Also dass da ein Felix hergeht und halt sagt, ich hatte meine wilde Zeit und so und hatte da ultra viel irgendwie so. Und das ist halt was ganz anderes, ne? Dass da jemand quasi als Dating-Anfängerin irgendwie mit, wie alt ist sie? Ende 20 auch, glaube ich. Daherkommt
so
und halt.
Irgendwie so, ja.
Genau. Und herkommt und halt sagt, nee, ich, also ich bin da ganz neu in dem Game so und ihr müsst mir auch ein bisschen helfen. Und das fand ich eigentlich eine spannende Ausgangssituation, weil ja immer auch so getan wird, ne, bei dieser Person, egal ob das die Bachelorette, Bachelor oder wer auch immer ist, dass die Person auch so in sich ruht und quasi auch so erfahren ist und so und die Dates auch selber plant und alles. Und das ist halt hier von Beginn an irgendwie klar, dass das bei ihr nicht so ist, sondern dass es halt ja für alle so ein bisschen neu ist, diese ganze Angelegenheit, beziehungsweise teilweise halt die Kandidatinnen einfach mehr wissen über Dating und über bla als die Princess selbst. Und das finde ich mal ganz spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ist mal eine neue Dynamik irgendwie, weil davor die Princess dann, die waren einfach nochmal anders vom Typ, hatte ich das Gefühl.
Ja. Ja, nee, also deswegen war ich jetzt eigentlich ganz aufgeschlossen auch so als ich sie dann kennengelernt habe, so richtig. Und ja, dann ging es los. Es ist dieselbe Villa wie immer. Es ist dasselbe System wie immer. Sie haben sich auch irgendwelche so Quatsch-Einführungen mit irgendwie erst der Foto, also sie ist irgendwie Teilnehmerin zuerst und ist dann irgendwie alles gespart, ne? Es war ganz wie immer. Kandidatinnen werden vorgestellt mit Clips, sie kommt zuerst ins Haus und dann kommt groß inszeniert die Princess rein.
Da war ich auch sehr erleichtert drüber, dass es nicht wieder so eine komische Undercover-Aktion war.
Ja,
das war
ich auch.
Zu oft schon, ist das schon gewesen.
Ja, same. Also da war ich auch happy und dann, ja, mein Gott, haben wir im Prinzip eine normale Princess Charming-Folge zu besprechen. Also wenn man so ein paar herausheben müsste, dann sind es Chantal Jail, heißt sie, glaube ich, ne? Die Köln 50667 Schauspielerin. Dann haben wir auch noch Fiona, die anscheinend so TikTokerin ist, oder?
Ich glaube, ja.
Ja, also ne, die auch schon einige kannte. Sie kannte Kim und war mit wem hat sie gedatet? Mit Donia, heißt sie, ne? Donia.
Ja.
Die beiden haben schon mal gedatet. Das war dann auch so ein Classic, dass sie sich dann irgendwie kurz angeschwiegen haben und dann schon in Folge 1 ihr Gespräch hatten. Und jetzt, ja, machen sie mal so weiter. Und das ist ein bisschen awkward, aber auch irgendwie kein böses Blut, haben sie zumindest gesagt. Keine Ahnung. So. Und Fiona, wie gesagt, ist so, dadurch, dass sie eben einigermaßen bekannt ist auf Social Media, auch im restlichen Cast relativ bekannt so. Einige kennen sie so vom Sehen und so. Und ja, ich glaube, es gibt noch so ein, zwei andere Querbeziehungen so von wegen, ich kenne die irgendwie aus Berlin und so. Wir haben mit Lotti auch noch jemanden, ne, die auch so ein virales TikTok gemacht hat, wo sie gesagt hat, dass sie Freunde sucht und die dann ja anscheinend auch gefunden hat.
Das kannte ich. Kanntest du das? Ich kannte das nicht.
Ich kann, also es gab mehrere solche TikToks. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihr es gesehen habe, aber mittlerweile habe ich schon mehrere solche gesehen. Weiß nicht, ob
Hast
Lotti
du auch
da
schon
irgendwie
eins gemacht?
Nee, ich mache das immer im Podcast, weißt du?
Achso.
Also, ich suche Freunde im Raum München. Falls ihr Trash liebt, dann schreibt mir eine Message bei.
So hast du auch Anni kennengelernt, ne? Wissen
richtig,
viele
ja
nicht.
Ist so, ja. Ja, Anni wurde tatsächlich mit so einem Weidenkörbchen vor meiner Tür abgelegt eines Tages.
Schön.
Ja, als Baby.
Ja. Süß.
Ja, und ansonsten hat man auch, würde ich sagen, Classic Princess Charming Kandidatin, ne? So eine Marlene, die irgendwie super viel auf so Kinky Partys unterwegs ist und Fiona übrigens auch kennt von der Dating-App, habe ich mir aufgeschrieben. Dann aber auch so Leute, Caro 25 zum Beispiel, hat durch Princess Charming erst gemerkt, dass sie lesbisch ist. Also ne, Leute, die erst vor kurzem.
Ja, da gab es viele. Also das habe ich mir auch rausgeschrieben, dass ich das ganz cool eigentlich finde, dass da auch vielen jetzt so viele dabei sind, die das gerade erst so entdeckt haben, dass sie nicht straight sind.
Genau, du hast super viele verschiedene Coming-outs und Zeitpunkte, wann das denen klar wurde und so weiter. Und natürlich auch so teilweise variierende Types so, ne? Eine ist so in Richtung pansexuell, manche sind bi, manche sind nur, also heterosexuell quasi, homosexuell quasi. Ja, also das ist auch wieder super vielfältig und ein diverser Cast, würde ich jetzt mal sagen, wo Einzelne vielleicht ein bisschen mehr und andere ein bisschen weniger herausgestochen sind. Motorradfahrerin haben wir gesehen, wir hatten Shirin, die American Football Spielerin, wir hatten Johanna, die mit 25 in 7 verschiedenen Ländern schon gelebt hat, Kinderpflegerin, normale Pflegerin hatten wir, und so weiter und so fort. Also ist da irgendjemand dabei, wo du schon von Beginn an entweder gesagt hast, da habe ich ein gutes Gefühl im Hinblick auf das könnte liebestechnisch was werden mit Nessie oder wo du sonst irgendwie das Gefühl hattest, die könnte weit kommen oder die mag ich nicht. Irgendjemand hängen geblieben bei dir?
Also jetzt noch nicht, muss ich sagen. Das scheint noch sehr offen. Was ich immer spannend finde, ist halt viele, also das ist nicht alle, aber manche haben auch zum Beispiel Präferenzen zu Mask oder Femmes. Also ja, ich glaube, das weiß man, was das bedeutet, oder?
Ja.
Und da finde ich es dann immer, wenn dann jemand zum Beispiel jetzt dabei ist, der halt eher nur Mask-less Lesbians sind auf Deutsch, gedatet haben, dann stelle ich mir das vielleicht auch schwierig vor, aber kann natürlich trotzdem funktionieren. Und das muss man halt jetzt, glaube ich, erstmal gucken, so, was auch ihr Typ so ist. Weiß man ja, weiß sie vielleicht selber auch gar nicht, ne? Das ist ja das Spannende. Wenn sie bis jetzt halt so lange mit einer Frau zusammen war, wird sie das jetzt vielleicht selber erstmal rausfinden, was so ihr Typ Frau ist, auch vom Charakter her und so weiter, ob sie da, ja, Präferenzen hat.
Also ihre Ex war schon so Typ Femme, ne? Muss man sagen.
Auf jeden Fall. Und deswegen bin ich sehr gespannt, ob sie da so, ja, ob das auch in die Richtung gehen wird oder ob sich das vielleicht nochmal komplett ändert dann.
Ja, also wenn man jetzt auf alle Princesses mal schaut, ne, das war ja schon immer eigentlich Typ Femme, so, und
das stimmt.
Das ist irgendwie auch die Frage, wie man das findet. Also ich habe es nicht nachgeschaut, aber ich könnte mir vorstellen, dass das in der Lesbian Community auch, ja, jetzt nicht unbedingt kritisch, aber schon irgendwie auffällt natürlich, ne, dass so Leute, die auf Mask stehen, ja, vielleicht nicht so auf ihre Kosten kommen bei Princess Charming oder halt zumindest nicht bei der Hauptperson, ne? Es sind ja dann schon immer Einzelne dabei, aber es ist schon auffällig, ne, dass zumindest die Hauptperson da nie so in die Richtung geht.
Ja, das stimmt. Aber das weiß ich auch nicht. Müsste man mal recherchieren oder nachfragen, wie das so gesehen wird. Das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, ob das kritisiert wird oder eher nicht.
Was ist denn etwas, was du mal dir erhoffen würdest von so einer Staffel? Weil wenn man jetzt, ne, wenn wir jetzt wieder darüber diskutieren, schauen wir weiter, schauen wir nicht, dann ist es ja wieder, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, ja, wir schauen das mal weiter, und trotzdem ist es halt Staffel 5 von Princess Charming, und man kennt ja mittlerweile auch sehr viel, was da so alles passieren kann, ne? Da wird untereinander was passieren, da wird mit der Princess was passieren, da wird es Tränen geben, da wird Streit geben, und es ist, ne, da wird es nichts, man hat ja auch den Trailer schon gesehen, da ist es jetzt nicht so, wo man sagt, wow, Gott, was ist da jetzt das Spezielle? Das ist wie jede Bachelorette-Staffel, nur halt irgendwie ein bisschen anders. Dazwischen immer diese Aufklärungsteile, ne, wo die Frauen halt über Themen diskutieren, und das kommt dann glücklicherweise auch rein. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, so weit müsste das Format mal gehen oder da müsste mal irgendwie irgendwas Neues irgendwie passieren, damit man dich so komplett abholt?
Das ist eine gute Frage. Ich habe da jetzt gar nicht so konkret eine Idee oder so im Kopf. Was ich mir halt einfach wünsche, ist so, dass halt auch nicht nur Streit und sowas, so explosionsartig, sondern dass die auch so coole Freundschaften oder so da auch haben, wo es dann schöne Szenen zu gibt. Aber so konkret sonst ein Wunsch, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hast du da was?
Ich frage mich nur, ja, inwiefern man der Community das geben kann, was sie will, und gleichzeitig aber auch noch irgendwie gutes Fernsehen machen. Also, weil ich finde, es ist überhaupt kein Gegensatz. Man hat es ja auch in Staffel 1, ich habe ja damals für die SZ auch was drüber geschrieben und habe ja gesagt, das klappt voll gut. Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht total oft wiederholbar. Also bei Princess Charming habe ich noch mehr das Gefühl als bei allen anderen Sachen, weil irgendwann gehen dir, glaube ich, auch diese Aufklärungsthemen aus. Und das war ja auch in den vergangenen Staffeln auch so ein bisschen ermüdend, dass immer wieder dieses Thema, wir lernen unsere Vagina kennen oder so, in verschiedensten Spielen und irgendwelchen, ja, Dates auch teilweise, ne, dass dann da so diese Kissen dann, und dann wurde da was gezeigt und so. Das ist ja alles, ne, das erfüllt immer den Aufklärungsansatz total. Aber wenn man so, ne, wenn man diese Staffeln hintereinander schauen würde, dann würde man sehr viele Wiederholungen über die Staffeln hinweg auch feststellen. So. Und da bin ich mir halt.
Ja, das stimmt.
Der Ansatz, glaube ich, kommt irgendwann zu einem natürlichen Ende, weil irgendwann ist der weibliche Körper komplett erklärt. Ich glaube, natürlich gibt es immer wieder neue Themen, über die man in der Community diskutiert, wie in jeder anderen Community natürlich auch. Aber trotzdem hoffe ich, was ich immer kritisch finde, ist, dass halt jede Art von normaler Reality-Inszenierung sofort als, ja, jetzt ist es halt der Bachelor oder jetzt ist es halt hier das Dschungelcamp, so nach dem Motto. Die sind ja auch nur auf der Suche nach dem nächsten Streit, so.
Ja.
Weil das, das finde ich immer so ein bisschen, ja, natürlich machen die das. Also natürlich ist ein Streit etwas, was man dann zeigt und was man nicht rausschneidet. So. Also das,
ja,
also dann,
finde
dann
ich,
müsste,
gehört aber auch dazu.
Ja, dann müsste die Kritik eher in Richtung Kandidatinnen gehen als in Richtung Produktionen und Redaktionen aus meiner Sicht. Und wenn man sich mal anschaut, wie andere Reality-Shows sich quasi entwickelt haben, dann finde ich das auch nicht verwunderlich, dass die Casts irgendwann, also die Leute, die da teilnehmen, irgendwann halt auch das nicht nur als sozusagen Verwirklichungsplattform oder, ne, da kann ich mit meiner Sexualität endlich mal stattfinden sehen, also auch, aber eben auch als Plattform, um bekannt zu werden. Also das ist ja, da nimmt
ja,
Princess Charming, glaube ich, dieselbe Entwicklung wie jede andere Reality-Show ever. So.
Ja,
und ich glaube,
klar.
Das muss man auch, glaube ich, akzeptieren als Fan der Show.
Ja, finde ich auch. Also ich finde, es darf halt auch einfach existieren, ohne immer so aktiv aufzuklären, so wie das jetzt, also ich fand das auch wie du super gut, dass es war bei den ersten Staffeln, aber ich finde, es darf halt auch einfach so als Dating-Format existieren und dann finde ich das sogar eigentlich ganz cool, wenn das halt einfach so neben den 100.000 hetero Dating-Shows existiert und ja, und das meinte ich vorhin auch mit auch mal schöne Szenen, wo halt nicht nur Gestreite ist, weil es eben, mich nervt das mittlerweile halt, wenn das so übertriebene Streits halt sind, weil eben auch aus dem Aspekt heraus, wie du es gerade gesagt hast, man will natürlich auffallen, ne? Also ist dann ja auch egal, in welche Richtung, für manche zumindest. Aber da habe ich das Gefühl, dass es relativ, also das, ich kann mich natürlich auch täuschen, wir haben jetzt erst eine Folge gesehen, aber da wirkten ein paar eben noch so zurückhaltend, hatte ich das Gefühl, weil die eben jetzt gerade erst, für die ist es halt das Neue, dass sie eben Frauen daten und deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung, dass das nicht so ganz explosiv wird, weil das nervt mich mittlerweile auch, wenn das zu extrem ist.
Ja, also finde ich auch, ich bin der Meinung, dass man, also ich habe mir letztens drüber nachgedacht, über erste Staffeln, weil erste Staffeln haben ja einen Zauber, der nie wieder kommen kann. Also die erste Staffel DSDS war ein Gesangswettbewerb, bei dem sich Leute Leute beworben haben, die halt gar nicht wussten, für was sie sich bewerben. Und deswegen ist das eine ganz besondere Staffel und man konnte noch gar nicht ahnen, quasi wie berühmt man dadurch wird, wie ist die Jury, wie ist Dieter Bohlen drauf, wird man da zur Sau gemacht, wird man da irgendwie total abgefeiert, man wusste das nicht, aber deswegen ist die erste Staffel DSDS anders als alle anderen. Erste Staffel Dschungelcamp, ne, da haben Promis mitgemacht, die man da heute gar nicht mehr, also ne, auch aus, also wenn man es vergleicht, so damalige Promi-Status, so, das würde man heute gar nicht mehr erreichen, weil halt einfach Promis an etwas völlig Unbekanntem teilgenommen haben. Erste Staffel Big Brother, da wussten Leute noch nicht, was gleichzeitig draußen vor den Toren passiert. Heute wissen sie, da schauen tausende Leute zu und deswegen ist es natürlich eine Plattform für mich. Erste Staffel GNTM war erstmal ein Modelwettbewerb, bei dem man nicht ahnen konnte, was dann aus einem wird, wenn man da teilnimmt. Und so geht's weiter, ne? Das ist, erste Staffeln sind einfach etwas völlig anderes und deswegen immer wieder, also auch die erste Staffel wird ja kritisiert so ein bisschen für einzelne TeilnehmerInnen und so. Aber im Großen und Ganzen ist die erste Staffel trotzdem eine, die damals hoch gelobt wurde, die auch Preise gewonnen hat und so weiter. Aber man kann eben nicht davon ausgehen, dass Leute, die sich da bewerben, nicht irgendwann mit anderen Motiven sich da bewerben, als nur die wahre Liebe zu finden, quasi die lesbische Community zu pushen, da irgendwie wholesome Content zu machen, sondern eben auch irgendwann kommen da andere Motive dazu. Und das ist ganz natürlich. Da ist nicht Princess Charming als Format schuld, da ist nicht Reality-Fernsehen schuld, sondern das ist ein ganz normaler, ja, ganz normale Entwicklung. So. Und ich glaube, das muss man mal verstehen. So.
Aber auch krass, als du die ganzen Formate gerade aufgezählt hast, bei denen so die erste Staffel so krass war, da habe ich mich echt gerade gefragt, wann das zuletzt bei einem Format so war. Das gibt's doch auch nicht mehr, oder? So.
Naja, es war schon Princess Charming.
Also, aber ist das so krass eingeschlagen wie jetzt so DSDS und so?
Naja,
das
nicht
war ja schon heftig damals.
Aber einfach nur, weil es mehr Konkurrenz gibt. Also ich glaube, wenn Princess Charming vor 20 Jahren gelaufen wäre und im linearen Fernsehen, dann hätte das auch ähnliche Quoten gehabt. So einfach, weil es weniger Konkurrenz gab. Aber heute hast du aber so viele Reality-Shows, so viele Dating-Shows, dass es sich natürlich irgendwie aufsplittert. Aber man sieht ja zum Beispiel auch, oder sowas wie Too Hot to Handle, ne, war auch so ein Beispiel. Erste Staffel, dieses Konzept, dass die Kandidatinnen nicht wissen, woran sie teilnehmen, das lässt sich einmal machen in Staffel 1 von Too Hot to Handle und dann eigentlich, klar kannst du es in Ansätzen recreaten, aber eigentlich nie wieder. Eigentlich ist jede andere Staffel nie wieder so wie Staffel 1. Sowas jetzt gerade zum Beispiel, Villa der Versuchung, auch da wird eine zweite Staffel komplett anders sein wie jetzt Staffel 1. Da wussten die auch nicht so genau, wie dieses Spiel funktioniert jetzt gerade. Merkt man ja auch, deswegen macht es ja eigentlich einigermaßen Spaß so. Aber natürlich kommt nichts an diesen Erfolg von einer Show vor 20 Jahren hin. Aber das ist ja selbst bei schlechten, also objektiv schlechten Shows vor 20 Jahren, die hatten auch einen Erfolg, den man sich heute noch wünschen würde. So.
Ja, das stimmt.
Also das nur mein Wort zum Sonntag zu ersten Staffeln und zu Princess Charming. Und ich finde, ein bisschen Verständnis, mein Wille, dass irgendwie ein bisschen mehr Verständnis herrscht so für die normalen Entwicklungen im Reality-Fernsehen. Vor denen ist auch Princess Charming nicht verschont, will ich nur damit sagen. Und das muss man ein bisschen, glaube ich, verstehen. So, dann würde ich jetzt mal rüberspringen zu Vox, was ja gar nicht, also Princess Charming lief ja auch mal bei Vox, lief auf jeden Fall mal da im Free-TV auch. Deswegen ist der Sprung gar nicht so weit, aber dann doch natürlich gedanklich sehr, sehr weit. Wir springen nämlich nach Los Angeles zu der Sonderausgabe von Goodbye Deutschland Familie Töpperwien, wo es eben nur um das Leben von Chris und, wie heißt sie, Sophie? Nee. Wie heißt die Frau? Nicole. Nicole.
Niki, so ja, heißt die Niki.
Niki, genau. Wo es nur um das Leben von den beiden geht. Also das Leben vom Currywurstmann und seiner Frau, die ja dort leben, die da ein Café betreiben, ist es, glaube ich, ne?
Ja, das Schatzi, oder wie heißt das?
Wo aber auch Wurst verkauft wird, ne? Das ist auch
das da gibt es einfach. Das ist ein Kiosk eigentlich. Ja,
aber so mit so Ikea-Möbeln und so ganz weiß und irgendwie so übelste Millennial-Style, so.
Ja.
Naja. Auf jeden Fall. Warum schauen wir das an? Weil ich bei TikTok gesehen habe, irgendwie der Teaser zu dieser Folge und da hieß es irgendwie, Chris kämpft mit mentalen Problemen und habe das dann Jana geschickt und ne, wir haben ja damals auch die Folge zu seinem Gefängnisaufenthalt, seinem dramatischen, geschaut und müssen das jetzt als Follow-up gucken und wir müssen wirklich davor schicken, wir werden uns auch in keiner Form über mentale Probleme, Krankheiten und so weiter lustig machen, darum geht's überhaupt gar nicht. Ich will auch vielleicht eher auch ein bisschen drüber sprechen. Ich meine, ich finde es ja auch cool, dass in so einer Sendung dieses Thema auch mal verhandelt wird, ne? Das ist ja wir haben es ja im Dschungelcamp jetzt auch immer häufiger gehabt, dass diese Sendung immer häufiger auch so Aufklärungsteile, wo dann gerade auch sehr gut bei Social Media gearbeitet wird und dann ne, da mal Beratungsnummern und so weiter an die entsprechenden Stellen und so dann angeboten werden und so. Dieses Thema kommt auch immer mehr im Reality-Fernsehen an und deswegen finde ich es erstmal richtig cool, dass es hier mal in einer Folge darum geht. Jetzt ist nur die Frage, ne, und Jana, du bist ja auch jemand, der sich sehr mit dem Thema auch beschäftigt.
Ja,
wie wird das Thema in dieser Sendung behandelt? Das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Frage, der wir auch in der Besprechung jetzt nachgehen sollten.
Ich sehe das ein bisschen kritisch. Also ich möchte vorausschicken, was ich gut finde, ist, dass der Currywurstmann, dieser Name bei diesem Thema macht mich jetzt auch fertig. Auf jeden Fall, dass er A, darüber spricht, B, im Fernsehen, wie du auch gerade gesagt hast, und sich C, einen Therapeuten gesucht hat, finde ich klasse. So, das möchte ich mal vorausschicken. Schwierig finde ich trotzdem die Umsetzung der Sendung und vor allem in Bezug auf sein Verhalten gegenüber seiner Frau. Da wurde mir richtig übel teilweise und da wurde ich aggressiv. Weil, also bei allem Verständnis, wie gesagt, ich habe selber damit zu tun, ja, und jeder ist anders, das ist auch fein. Aber für mich wäre zum Beispiel das Schlimmste, wenn meine Mitmenschen irgendwie darunter leiden. Bei ihm habe ich manchmal das Gefühl, dass er das richtig so, als wäre er der Einzige, der so darunter leidet. Der holt seine Frau da überhaupt nicht in das Thema rein. Er wartet aber, dass sie trotzdem irgendwie hell sehen kann, dem hilft, dem irgendwie den roten Teppich ausrollt zur Therapie. Aber gleichzeitig schreit er sie nonstop an, ist total toxisch gegenüber ihr, so. Das finde ich, also das hat mich dann irgendwie eher wütend dann zum Ende gemacht.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich würde es trotzdem ein bisschen, glaube ich, von, also die Verantwortung, wie das alles rüberkommt, also sogar ein bisschen von ihm wegnehmen, weil, also er hat da auf jeden Fall,
ja, das
also gehört alles dazu, aber ich glaube, ich würde es ein bisschen von ihm wegnehmen, weil ich will überhaupt nicht bezweifeln, dass der diese Probleme hat, also wirklich gar nicht.
Nee.
So, aber dann, ne, dann ist ja Folgendes passiert. Man fragt in der Redaktion, man ist ja ständig mit dem in Kontakt. Ey Chris, was geht bei dir gerade? Was können wir, ne, so als nächste Folge drehen? Was steht bei euch gerade an? Und dann kann es ja so sein, dass er sagt, ja, ich habe jetzt tatsächlich einen Therapeuten geholt, weil ich habe da Probleme und die, mit denen arbeite ich jetzt oder an denen will ich jetzt irgendwie arbeiten. So.
Ja.
Dann ist es ja so, dass man als Fernsehteam das natürlich irgendwie erklären muss. Also wenn du jetzt dich entscheidest, du machst diese Folge, dann musst du ja irgendwie das bebildern. Also ne, du musst ja irgendwie, oder zumindest haben sie das Ziel zu zeigen, dem Chris geht's schlecht und deswegen geht er zum Therapeuten. Und ja. das ist das eigentliche Problem, weil ich glaube, keine von diesen Situationen ist in irgendeiner Weise so richtig realistisch, wie, also ein realistisches Bild davon, wie Chris im Alltag mit dieser, also was seine Probleme sind, sondern da fliegt das Kamerateam hin, wir haben 6 Tage Aufenthalt hier und in der Zeit müssen wir diese Folge drehen zum Thema mentale Gesundheit von Chris. So, Chris, was ist denn überhaupt so, wo hast du denn deine Probleme? Ne, dann ja, ich bin halt im Alltag schnell gereizt zum Beispiel. Ja, dann überlegt man sich als Redakteur, wie können wir das jetzt zeigen? So, und dann geht man hin und sagt, was ist denn so eine Alltagssituation bei Chris? Ich meine, du wirst ja bestimmt auch manchmal, ne, stressiger Alltag in der Küche, ne, dann mit der Frau und so, ihr habt ja eh super viel am Hut, das neugeborene Kind und so. Das wird ja, ihr werdet ja sehr unter Stress sein. Wir begleiten euch mal bei so einer alltäglichen Situation in der Küche. So, und wir laufen. So, jetzt leg mal los. So, und dann stehst, also dann steht der natürlich in so einem Performance-Druck für eine ganz, ganz weirde Sache, nämlich, dass er jetzt seine mentale Gesundheit irgendwie zur Schau stellen muss. So. Und diese Folge ist halt zu 90% das, ne? Das halt einfach, man merkt, wir brauchen jetzt hier Bilder davon, wie es dir geht. So, und das ist natürlich extrem schwer.
Ja, ich finde auch, das hat auch 0,0 wiedergespiegelt, dass, also die Probleme, die er genannt hat. So, er hat ja Zukunftsangst und so weiter, wie gesagt. Also er hat auch Panikattacken, hat er alles gesagt. Und wie auch du, ich glaube ihm das und es tut mir auch mega leid, dass er das hat. Und da gebe ich dir auch recht, die Szene, die gezeigt wurde, das war ja eigentlich nur, dass er aggressiv ist und so weiter, was ja auch nicht zu dieser Problematik so unbedingt passt. Klar, das kommt dann davon, dass du gereizter bist. Was aber, ich hatte halt einfach ein ungutes Gefühl, auch wenn seine Frau gesprochen hat darüber. Ich finde, bei allem Schmerz, den du selber in dir trägst, berechtigt dich das halt nicht, irgendwie mit deinem Umfeld so umzugehen. Und klar, wie du sagst, ich kann ja nur nach dem gehen, was ich sehe. Wahrscheinlich ist im Alltag nicht so Schlag auf Schlag jeden Tag so, wie es da gezeigt wurde. Aber also sie war ja schon so, dass sie immer so meinte, sie erzählt schon gar nicht mehr, was sie den ganzen Tag arbeitet, damit er erzählen kann, was er den ganzen Tag arbeitet und er sich dann besser fühlt, wenn er es an ihr auslassen kann. Wenn ich dann halt sowas höre, finde ich das schon sehr, sehr, sehr schwierig. Und das ist mir dann irgendwie so aufgestoßen. Und dann war ich am Ende nur noch wütend. Und bei allem Verständnis, wenn ich drüber nachdenke, für seine Problematik. Und wie gesagt, ich finde das super, dass er darüber spricht, dass er sich einen Therapeuten holt. Das ist schon mehr als die meisten spezifisch Männer tun, muss ich jetzt mal so in den Raum werfen. Ich fand eben nur einfach die Szenen mit seiner Frau haben mir ein sehr ungutes Gefühl gegeben.
Ja, voll. Also ich glaube auch, dass der gereizt ist und gereizt reagiert in echt so, aber es ist natürlich, und wir haben ja zum Glück die Gefängnisfolge gesehen, wir wissen ja, wie er zum Beispiel O-Töne gibt, wie er dazu neigt, Dinge zu beschreiben, ne? Wir erinnern uns an hier und dann haut der gegen die Tür und ratsch und ratsch und dann kommt er da rein und dann ist da, ne? Und ich denke, und das schnürt mir die Kehle ab und es ist, als würde ich ertrinken und er findet dann immer diese Bilder und redet sich da um Kopf und Kragen und findet ein Bild nach dem anderen, was es noch und noch dramatischer alles darstellt. Und das ist jetzt hier natürlich so. Die fahren mit dem Auto, ne, durch Los Angeles, machen mit dem Einkäufe und halten dafür 25 Minuten permanent die Kamera in sein Gesicht. Und dann ist es natürlich in seiner, als Chris Töpperwien, bist du in so einem ganz weirden Performance-Druck, dass du halt noch dramatischer deine mentale Verfassung irgendwie darstellen willst. Und dann hat das halt so ganz absurde Anmutungen, dass er halt sich in so Road Rage Geschichten so rein manövriert, ne, dass er sich dann gezwungenermaßen über den Autofahrer neben sich aufregt und dann da minutenlang da rumbrüllt und das gleiche halt in der Küche, wenn oder da als sie diese an diese Mauer da, ne, als sie da irgendwas dieses Regal da anbringen zum Beispiel, ne, das ist einfach nur die müssen jetzt in dieser Situation zeigen, dass er schnell gereizt ist. Und dann, Chris gibt denen halt, was sie brauchen und legt dann halt noch eine Schippe und noch eine Schippe obendrauf. Und dann ist es ja, das ist ja, glaube ich, die Szene, oder ist es die mit der Wurstmaschine? Auf jeden Fall gibt er diese Szene, wie er sich dann, wie sich beide verabschieden, er in die Therapie fährt und dann umarmen sie sich und dann ist ja diese Szene, die auch schon im Vorspann drin ist, wo er dann irgendwie meint, ja, du warst mich immer nur so ganz leicht so und sagst du so, hier alles gut, alles Gute. Und dann ist dieser komische, kurze Streit, wo man auch merkt, sie reagiert ja auch ein bisschen so, weil er gerade nochmal 10 Schippen obendrauf legt. So.
Ja.
Und es ist alles so, ich weiß
ja, ich
nicht,
hoffe,
ob...
Also, ja, ich hoffe, dass das so ist. Das kann ich halt sagen. Weil, wie gesagt, bei allem Verständnis für die Betroffenen, finde ich immer, darf man deswegen nicht irgendwie die Angehörigen so blöd behandeln. So finde ich, dass man da trotzdem in der Verantwortung ist.
Voll. Und deswegen, und das finde ich halt auch das Kritische daran, dass diese Folge mir ich glaube, nicht unbedingt unrealistisch ist, aber irgendwie mir bringt diese Darstellung von mentaler Gesundheit halt
überhaupt
gar nichts.
Nicht. Das ist wirklich Quatsch.
Es geht halt überhaupt nicht um die positiven Folgen von Therapie, ne? Also es geht überhaupt nicht um den Wert von Therapie, sondern es geht darum zu zeigen, dass es ultra anstrengend ist, dieser Alltag, und dass auch eine Ehe daran zerbrechen kann oder in Gefahr schwebt oder so, ne? Quasi durch mentale Gesundheit. Aber also es ist der Weg, der Road Rage Weg zum Therapeuten ist interessanter als die Therapiestunde selbst für die Sendung.
Ja. Ja, und dadurch ist er auch null Aufklärung über seine Problematik, sondern eben nur über die Symptomatik, die daraus resultiert, was dann eben Gereiztheit ist. Und das hat ja klar, hat auch damit zu tun mit seiner Erkrankung, aber darüber erfährt man halt wirklich wenig. Und das wäre halt das, was ich dann gut fände als Aufklärungsarbeit. Und da, wie du auch gerade gesagt hast, das Werbung für Therapie zu machen, sozusagen. Aber das war irgendwie wirklich nur so eine Sensationsgeilheit, so mit dieser Provokation halt andauernd. Und dann hat man noch, was mich auch total genervt hat, ist immer, dass er dann seine Mutter anruft. Der erzählt er irgendwie alles. Die sagt dann, oh, mein Schatzi. Aber mit der Frau redet der nicht. Und er erklärt ihr aber auch nicht, warum er nicht mit ihr redet. Und das finde ich einfach sehr schwierig. Aber wie gesagt, wie du jetzt auch gerade erklärt hast, ich kann ja nur beurteilen, was ich sehe. Ich weiß nicht, wie sowas gedreht wird, da hast du mehr Wissen als ich. Ich bin da ja sehr naiv.
Nee, aber ich weiß ja auch nicht, wie es gedreht ist, aber es ist jetzt, also ich glaube, dass die Beziehung zu seiner Mutter, das hatten wir auch in der Gefängnisfolge, da war er ja, glaube ich, auch bei seiner Mutter dann mal irgendwie zu Hause. Der hat ja eine sehr enge Beziehung mit seiner Mutter. Ich glaube auch, dass die, ja, dass der eher eine emotionale Nähe zu seiner Mutter hat als zu seiner Frau. Das ist ja auch jetzt nicht unüblich. Das ist ja, glaube ich,
ja, auch, ist ja auch okay so.
Genau, ist auch okay.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass es fair ist gegenüber Nicole, dass diese Folge quasi, weil ich glaube nicht, dass sie sich so kalt verhält sozusagen, sondern dass es ein bisschen daher kommt, dass Chris jetzt eben performen muss vor der Kamera und dass sie so ein bisschen gar nicht damit umgehen kann mit dieser übertriebenen Darstellung von seiner Laune quasi.
Ich finde, sie also, wirkt aber auch nicht kalt, sondern eher ein bisschen verzweifelt.
Ja, halt so, also nach dem Motto.
Ich kann durchaus verstehen, die Reaktion.
Genau, aber auch so ein bisschen so, ja, ich weiß, dass wir das jetzt hier gerade so darstellen müssen sozusagen, weil die hier drehen müssen und du musst jetzt gerade hier der Genervte sein und ich muss jetzt hier ein bisschen so die, ja, die so kalt rüberkommt sein. Also ich glaube, sie schluckt es einfach gerade so runter, dass sie halt gerade in dieser Situation da irgendwie drin steckt. Und ich glaube auch Chris ist es jetzt, ich glaube nicht, dass es ihm unwohl ist, aber ich glaube, dass er auch anders könnte. Also ich glaube, man könnte das finde ich was schade ist daran, dass in dieser Folge eigentlich mehr Potenzial drin gesteckt hat, dass man viel besser auch in diesem Kontext Goodbye Deutschland und irgendwie Quatschwelt und Currywurst und so weiter, hätte man das anders behandeln können, glaube ich einfach. Ohne die Zuschauer zu verschrecken, so, weil ich glaube, das war die Angst, dass man halt einfach hier mal so ein Thema setzt und da irgendwie seriös drüber redet und damit irgendwie Leute verschreckt und das jetzt in so ein Korsett von einer normalen Goodbye Deutschland-Folge gepresst hat. Also so fühlt sich's für mich an, ne? So, alles wird todesüberinszeniert, es gibt tausend so Spannungsbögen, die dann irgendwie ständig am Laufen sind.
Dieses klassische halt von Goodbye
ganz am Anfang.
So wie die immer so ganz berichten, auch bei dem Gefängnis damals.
Wie konnte es so weit kommen? Und war diese Entwicklung womöglich abzusehen? Das ist der Teaser, mit dem reingegangen wird.
Womöglich, natürlich ist sowas abzusehen. Das kommt doch ja nicht von heute auf morgen. Also,
ja. Und dann halt auch diese Stakes jedes Mal wieder zu erklären. Also worum geht's so die ganze Zeit? Da gibt's einmal diesen O-Ton, wo er seine laufenden Kosten einmal so durchgibt. So, ne, wo er einmal sagt, ja, hier, also wir haben hier 4.500 für die Wohnung, bing. Dann haben wir hier die Versicherung, 5.000, bing. Dann haben wir hier das Auto, bing. Dann haben wir, das hat er 15.000 was erklärt. So, und dann kam er hier, also das kam, ich habe es nicht mitgezählt, aber das kommen wir auf 20.000 Euro, bing. Einfach pro Monat, bing. So, das hat er tausendmal versucht zu erklären. Und das ist halt so ein klassisches Mittel von so, Reportagefernsehen, dass man ständig diese Stakes so oben halten muss, worum geht's hier, ne? Wenn er das jetzt, man muss diesen Druck auch irgendwo nachvollziehen können. Es geht hier um Geld, es geht um die Existenz die ganze Zeit. Und ich glaube, das hätte es alles nicht gebraucht, weil es ja um Gesundheit geht. Und Gesundheit ist ja für sich schon ein sehr hoher Wert. Und da ständig so nachzuhelfen durch so, ja, die Ehe steht in Gefahr irgendwie, das Haus muss bezahlt werden und der Laden läuft und so. Das finde ich unnötig. Das hätte es nicht gebraucht.
Ja, und es waren immer so kurze Momente, wo ich auch dann so dann auch wieder Mitgefühl hatte. Also habe ich weil wie gesagt, ich glaube ihm das und es tut mir auch total leid. Aber zwischendurch eben, wenn er das so erzählt hat mit der Zukunftsangst und so, das konnte ich voll irgendwie nachfühlen oder konnte ich verstehen. Aber dann plötzlich eben waren immer diese Cuts, wo er dann aggressiv ist. Und das hat dann irgendwie überhaupt nicht. Also es kam irgendwie keiner gut weg am Ende. Ja. So.
Und dann auch so
Aussagen. Und das
so
ist halt
Aussagen.
Schade, gerade bei dem Thema. So, weder Therapeut kam gut weg, die Mutter hat mich dann am Ende sogar genervt, obwohl sie eigentlich ja gar nichts gemacht hat. Sie ist ja nur für ihn da. Aber weil mir dann die Frau so leid tat, gleichzeitig, wie du sagst, ist wahrscheinlich auch vieles einfach inszeniert. Irgendwie am Ende war ich einfach genervt.
Ja, also und so wird er halt in so, weil ich glaube nicht, dass diese Sätze so aus ihm rauskommen würden, wenn er wirklich einfach in einem sensiblen Interview quasi über seine Situation befragt werden würde, aber in so einem Goodbye Deutschland-Ding, wo er halt auch, muss ja auch sagen, der macht das halt seit 15 Jahren, der weiß ganz genau, wie diese Interviews funktionieren, was die von ihm brauchen und so, und der steckt da in so einer, eben auch in so einem Performance-Druck drin, dass er halt dann so Sachen sagt wie, ja, also Chris, beschreib vielleicht mal, wie du dich jetzt gerade fühlst. Und dann ne, nach dem 15. Mal nachfragen, fällt dann halt so ein Satz wie, ja, ich bin halt ein Psycho. So. Und mit dem Satz ist halt absolut niemandem geholfen, weil ich glaube, er denkt nicht so über sich. Es ist die völlig falsche Art und Weise, über das Thema zu sprechen. Ich würde es also wenn ich so einen Satz hätte, ich würde den rausschneiden. Also wenn ich jetzt ernsthaft über das Thema berichten wollte.
Das ist das. Ich kann ihm sogar glauben, dass er so über sich denkt, weil das ist ja auch irgendwie mit Teil so einer Erkrankung, wenn du Depression hast oder so, dann denkst du ja von dir, du bist irgendwie alleine mit dem Problem und keiner ist so. Also dann denkst du ja in Anführungsstrichen, dass du ein Psycho bist. Aber dann ist es eben, wäre das in der Verantwortung, das irgendwie nicht so deplatziert da drin zu lassen, so dass es andere vielleicht dann so aufnehmen. Weiß ich nicht.
Ja, weil ich glaube jetzt, wenn da Leute irgendwie zuschauen, die sich irgendwie halt eben nicht 10 Dokumentationen zu dem Thema anschauen, sondern vielleicht zum ersten Mal in so einem Medium, ne, das sind einfach so 0815 Vox-ZuschauerInnen, werden sie zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert und merken vielleicht, ja, mir geht es vielleicht ähnlich. Ich glaube, den Leuten ist nicht unbedingt geholfen mit so einer Sendung, sondern da existiert dann vielleicht weiterhin so eine Angst von, ja, weiß ich nicht, ob mir dieser Therapeut was bringt, weil der Chris ist ja die ganze Zeit dauernd durchgenervt. Also soll ich jetzt da hingehen oder nicht? Eher nicht. So.
Ja, und am Ende hatte ich dann halt nicht mehr dieses Mitgefühl, was ich eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, mit Abstand habe ich natürlich Mitgefühl und freue mich, dass er sich Hilfe sucht und hoffe, dass ihm das hilft. Aber danach, kurz danach, war ich einfach nur todessauer auf ihn, weil die Frau mir so leid tat.
Ich versuche, wie Tom Cruise in seinem Film, die Stunts auch in meinem Restaurant alles selbst zu machen. Einkaufen ist für mich ein Pain in the ass. Diese Scheiße, Mann. So.
Ist auch eine Mut irgendwo.
Ja, na klar läuft bei mir, läuft da, also da müssen wir jetzt hier nicht irgendwie Pepsi hier aus der Papst. Natürlich läuft da nichts zu Hause. Natürlich habe ich keinen Bock mehr mit meiner Frau danach irgendwie zu schlafen. So. Diese ganzen Aussagen.
Sehr gut fand ich auch, als sie zu ihm meinte, rede doch mal mit mir, lies mein Buch. Ich glaube, dann wäre ich ausgerastet. Das kann doch nicht wahr sein.
Man, immer 1000 Fragen. Ich habe davon auch keine Ahnung. Mann. Du mit deinem Gähnen immer. Das macht mich verrückt.
Boah, weißt du, wenn ich daran schon wieder denke, da kriege ich Aggression. Wirklich.
Oder auch, als er beschrieben hat, ne, als er zum ersten Mal zum Therapeuten rausgegangen ist. Ja, das war wie eine Art Selbstanweisung. So. Ja, weiß ich nicht, ob du das wirklich denkst. Weiß ich nicht. Ja. Als jemand, der den Knast irgendwie als, keine Ahnung, Hochsicherheitstrakt in Kolumbien beschrieben hat, da in der Münchner Verwahrung da, weiß nicht, ob ich dem diesen Satz abkaufe, so, ob das wirklich so war, ob du wirklich so dich gefühlt hast damals. So.
Ja.
Ja, es war eine kuriose Dreiviertelstunde irgendwie, die man sich anschauen kann, so. Aber
es ging schnell
so on a deeper level ist es schon irgendwie zu hinterfragen, das Ganze, was da passiert ist irgendwie.
Ja.
Ja.
So kann man das festhalten, glaube ich. Aber alles Gute an ihn.
Ja.
Unironisch.
Ja, ist so. Die nächste Selbsthilfe-Show, die jetzt seit 2 Staffeln läuft, bekommt eine 3. Staffel und zwar Stranger Sins. Ne, weißt du noch, ne, hier die Sex
ja, weiß ich.
Bei RTL Plus.
Danke für die Erinnerung, weiß ich noch,
Ja, legendärerweise hier 1. Staffel mit Lea Holzfurtner bei uns im Podcast auch, wir erinnern uns. Aber Staffel 2 war sie dann schon nicht mehr skandalhafterweise nicht mehr dabei. Und jetzt ist es so, dass gecastet wird für Staffel 3. Also falls du entweder als mit deinem Partner oder als sexpositiver Single nach Mexiko reisen willst und irgendwie so Halbpromis bei ihren sexuellen Gelüsten helfen willst, dann kannst du dich jetzt bewerben bei RTL.
Ich glaube, das schenke ich meinem Freund zum Geburtstag. Aber da würde ich dich auch sehen, Dennis. Wie sieht's denn aus?
Absolut. Ja, total. Das ist meine Show. Kommt schon die Krise. Wenn ich an die Folge, ich habe es mit Anni immer auch geschaut, sehr interessante Abende, als wir hier die quasi so Softpornos zusammen angeschaut haben hier.
Das ist nochmal ein Bonding Experience. Im wahrsten Sinne.
Nee, als es diese eine Folge mit, oh Gott, wie hieß er von Are You the One? Dieser Typ, der da bei Staffel 2 teilgenommen hat, der dann so, der so lernen sollte in der Show, dass man nicht immer sozusagen als Mann dominant sein muss, sondern dass man auch mal eine weiche Seite zeigen kann. Und dann wurde halt zum ersten Mal Sex von denen quasi so ein bisschen gezeigt. Und dann hat er, dann gab es so eine, da wurde so ein Abendessen quasi inszeniert in so einer, in so einem einsamen Raum. Und dann gab es halt so, also das war ganz klar, dass es irgendwie auch klar war allen Beteiligten. Aber also dann kam der, William hieß er, genau, William, ist dann aufgestanden auf einmal und hat so mit so einem Wischer das komplette Besteck und das ganze Essen so vom Tisch gewischt und hat dann, und dann haben sie so Sex gehabt. Also so sollte so seine Leidenschaft dann irgendwie verkörpern und so. Und das war so die Ausgangssituation. Ähnlich wie bei Chris, der dann immer zeigen muss, dass er jetzt irgendwie mentale Probleme hat, muss er zeigen, dass er dieser dominante Typ ist, der nicht anders kann, als da alles vom Tisch zu hauen.
Ich glaube, ich würde den auslachen, wirklich. Also das kann doch nicht echt sein.
Ja, es war auch bei ihm immer so gekünstelt und so wannabe irgendwie.
Ja.
Also ich glaube das schon, dass er irgendwie toxisch irgendwie dominant ist und ein Problem mit Männlichkeit hat. Das ist offensichtlich so. Aber dass er das in dieser Situation nicht anders, dass er nicht anders konnte, als da alles vom Tisch zu räumen, das würde ich bezweifeln.
Ja, das könnte man mal psychologisch aufarbeiten, vielleicht.
Ja. Also das läuft dann irgendwann wieder, weil die gerade casten. Dann habe ich noch eine Schlagzeile von der Bild-Zeitung. Es soll im Vorfeld des diesjährigen Sommerfests eine neue Sendung ausgestrahlt werden mit Heidi Klum. Diese Show soll am Donnerstag, den 18. September, im Münchner Hofbräuhaus gedreht werden. Und sie soll heißen Das Heidfest. Also wegen Heidi.
Das höre ich zum ersten Mal, ja.
Das Heidfest.
Schön.
Geplant.
Gehst du da hin?
Mal schauen, ja. Geplant ist demnach eine Aufzeichnung am frühen Abend. Die Ausstrahlung soll dann ab 20.15 Uhr erfolgen. Bild spekuliert von einer launigen Oktoberfestparty mit Promis, die in Tracht erscheinen sollen. Und laut dem Bericht wünscht sich Heidi Klum Auftritte von dem eigentlich schon im Ruhestand befindlichen Schlagerduo Marianne und Michael sowie Thomas Anders. ProSieben hat das noch nicht bestätigt, aber es ist wohl eben bekannt, dass, also ich nehme mal an, dass man, das lässt sich auch so journalistisch ja easy rauskriegen, wenn man da irgendwas mitbekommt vom Hofbräuhaus und dann verrät dir da irgendein Wirt, dass es halt tatsächlich jetzt so ist, so. Und Heidi und die Bild sind jetzt auch nicht super weit weg voneinander, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es alles stimmt. Ja, Heidfest oder Heidifest, wie auch immer. Heidifest vielleicht.
Schön.
Heidifest.
Das feiere ich jeden Tag, ehrlich gesagt, das Heidifest.
Ja, natürlich.
Ich bin ein großer Fan.
Wer nicht?
Aber lass mich raten, da tritt dann Tokyo Hotel auf. Kann das sein?
Das, ja genau.
Das ist jetzt mein wilder Guess.
Ja, die beiden, ne, die Cowlitz Twins, die ja auch jetzt die im Oktoberfest nicht abgeneigt sind, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass die da eine Rolle spielen. Ja, es könnte nicht weniger für mich eine Show, glaube ich, sein. Also Oktoberfest.
Wirklich, da ist alles drin, was dich nicht interessiert.
Also wirklich, Schlager, juckt mich alles
das
überhaupt gar
wirklich
nicht.
Das ist wirklich, als hätte man wirklich, wenn ich überlegen müsste, eine Sendung, die Dennis auf keinen Fall gucken will. Das würde dabei rauskommen.
Es ist aber ja leider so, dass es seit dem Donnerstag ein Video gibt im Internet. Ich weiß, ja, ich mach's jetzt einfach. Ich sag das jetzt einfach. Von mir, wie ich Andreas Gabalier spiele.
Ja.
Ja.
Das stimmt.
Also
kommst du dem doch näher.
Woher weißt du das denn?
Weiß ich nicht, aber mich überrascht es jetzt auch. Mich überrascht nicht mehr viel, Dennis. So. Ich habe das jetzt einfach so angenommen.
Also es ist so, dass ich habe ja schon mal hier erzählt im Podcast von dem Format Pop Secret Stories. Ja, da lief ja auch meine Peter Lustig Folge, die ich als Autor gemacht habe. Ich habe das Format als Formatentwickler mitentwickelt. YouTube-Format von der BR Kulturredaktion. Jede Woche gibt's popkulturelle Videos bei YouTube. So, und jetzt hat der BR eben auch, Kollegin, die ich sehr gut kenne, einen Podcast über Andreas Gabalier gemacht. Der heißt Gabalier hinter der Lederhose. Ist jetzt draußen, kann man sich auch anhören. Habe ich nichts damit zu tun gehabt, aber die Kolleginnen haben da sehr lange recherchiert zu Andreas Gabalier und haben darüber einen Podcast gemacht. So. Jetzt ist es so, dass eben die Recherche genommen wurde und quasi jetzt auch nochmal in Videoform da gezeigt wird. Es geht darum, dass die Host vom Podcast, Carrie, die war riesen Andreas Gabalier-Fan früher. So, die war auch Schlagerkönigin oder irgendwie so eine Volksfestkönigin, glaube ich, irgendwie in Nürnberg da in Franken auf irgendeinem Fest oder so. Und war riesen Schlager-Fan und so. Und eben auch Gabalier-Fan, den fand sie geil, fand sie hot und so. Und hat über, darum geht's, ist wirklich so, darum geht's im Podcast und darum geht's auch ein bisschen in diesem Video. Und Carrie hat mich gefragt, weil in diesem Format geht's ja darum, dass die Schlüsselmomente aus dem Leben einer Person oder zu einem Thema dann filmisch nachinszeniert werden. So, und dann hat sie mich gefragt, kannst du Andreas Gabalier spielen? Und ich habe gesagt, also ich kann dir schon helfen dabei, irgendwie das zu machen. Wenn du absolut niemanden findest, dann wäre ich da schon dabei, weil ich halt auch weiß, wie schwer es ist, da Leute zu finden dafür. Habe aber auch gesagt, Carrie, ich sehe null so aus wie Andreas Gabalier, also wirklich gar nicht. Und ich werde mir nicht den Bart dafür abrasieren.
Oh, das ist immer kritisch, ja.
Genau,
habe ich gesagt. Das verändert Menschen grundlegend.
Ja, ich habe gesagt, ich werde das nicht machen, weil, also, dann, ich glaube, dass jeder Mensch ohne Bart mehr aussieht als Andreas Gabalier als ich. So, das ist meine feste Überzeugung. Ich habe gesagt, so, wenn das sind meine Bedingungen und dann machen, also, entweder machen wir es so oder machen wir es nicht. Und dann hat Carrie gesagt, nee, ich würde das ja, nee, dann machen wir das mit Bart und so. Und hat dann bis zum Ende, das war wochenlang, habe ich dann immer so gesagt, ja, aber du kannst ja jemand anderes finden, also bestimmt findest du jemanden. Nee, aber Carrie hat immer gesagt, nee, wir machen das so. Und jetzt habe ich ja das Jahr von dir und dann machen wir das. Und ich bin dann nicht mehr aus dieser Nummer rausgekommen, so. Und
ja,
irgendwann war dann Drehtag vor, weiß nicht, so circa einem Monat. Und ich stand im, und dann lese ich zum ersten Mal das Skript, was mir Carrie gegeben hat. Und mit der erste Satz in diesem Skript ist, Dennis zieht die Hose aus. So. Und ich so, ja, Carrie, also muss ich das wirklich machen und so. Und dann, ja, aber das ist ja, das wird ja auch alles cool gedreht und so. Und es gibt, also, und dann war dieser Drehtag und ich habe das alles gemacht. Ich habe mich mehrfach aus und angezogen. Man sieht mich in Boxershorts in diesem Video. Man sieht mich, wie ich mich ausziehe. Und anziehe. Und man sieht mich in Lederhosen, man sieht mich in einem entwürdigenden.
Stranger Sins, sage ich da nur.
Wirklich, man sieht fast alles bei mir. Man muss wirklich sagen, man sieht sehr, sehr viel. Ich habe den ganzen Tag in so einem Muscle Suit, habe ich angehabt, unter dem Trachtenhemd, das mir gegeben wurde. Und ne, Muscle Suit, weil Andreas Gabalier ist ja relativ muskulös. So, und wie das aber jetzt aussieht, was man im Video sieht, ist. Einfach, das ist Muscle Suit, ist nicht, kommt nicht unbedingt drüber, sondern ist eher Fat Suit. Also man sieht eigentlich einen unfassbar, also wirklich unfassbar aufgeblähten Dennis, der da quasi in so ein Lederhosenkostüm gesteckt wird. Dann habe ich die ganze Zeit diese blöde Andreas Gabalier Trachten Sonnenbrille auf. Meine Haare sind nach hinten gegelt, wie so ein völliges Arschloch. Sehe ich aus. So. Also das sind die ersten Szenen. So, die ganzen Trachtenhemd-Szenen sind ultra peinlich, sind alle drin. So, und dann gibt's auch noch den Andreas Gabalier-Tanz. Den muss ich nämlich auch noch machen und habe dann mir diesen Tanz drauf geschafft einigermaßen und habe dann da tanze in Slow-Mo zu diesem Tanz, habe ein anderes Outfit an, wieder im Muscle-Suit, wieder bei draußen Außentemperatur 35 Grad, schwitz wie die Sau und tanze diesen Tanz 15 Minuten lang für am Ende 7 Sekunden im Film natürlich. Und das sieht man auch da. Also, wer das sehen will, ich kann jeden verstehen, der sich das nicht antun will, aber die neue Folge von Pop Secret Stories zu Andreas Gabalier, da sieht man mich wirklich, das ist meine, also die Zerstörung des Dennis Müller. Es ist wirklich.
Mein neuer Schlafparalyse-Dämon, glaube ich. Ich habe gerade überlegt, ob ich schon eingeschlafen bin und das alles nur träume. Das kam ein wirrer Satz, den ich nicht erwartet habe, nach dem anderen.
Ja.
Finde ich also klasse. Wirklich.
Es ist, ich muss damit offen umgehen, weil sonst findet das Video von euch irgendwie jemand und dann kommt es so rüber, als hätte ich das vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Aber ich habe ja zu all dem Ja gesagt, was da in diesem Video vorkommt. Und ja, jetzt ist es in der Öffentlichkeit und ich muss damit offen umgehen. Und ich hoffe, dass ihr, ich tue alles für die Unterhaltung. Jetzt ist es auch offiziell. Ich war Andreas Gabalier und habe mich komplett zum Vollidioten gemacht in diesem Video. Und
wo finde ich das jetzt nochmal? Ich würde mir das jetzt gerne angucken gleich.
YouTube-Account Pop Secret Stories.
Okay. So. Ja. Ich schreibe es mir direkt auf.
Ja.
Dann schlafe so ich halt es. Besonders gut.
Ja. Naja, gut. Also Hidefest haben wir, dann haben wir. Ah ja, es gibt Neuigkeiten von diesen Ochsenknechts, weil ja, diese ganze Jimmy Blue-Sache, ja, die Nation immer noch bewegt. Und jetzt kam raus, dass das natürlich auch diese Ochsenknechts irgendwie aufgreifen wird. Und jetzt hat Sky angekündigt, dass sie das eben zeigen werden und auch sehr schnell zeigen werden, nämlich schon im September. Da wird es quasi einen zweiten Teil. Also, die haben eh schon angekündigt im Mai, dass es einen zweiten Teil von der vierten Staffel geben wird. Da ging es noch gar nicht um diese ganze Jimmy Blue-Sache. Und jetzt haben sie gesagt, ja, die Jimmy Blue-Sache wird auch Teil von dieser Auskopplung sein. Ab dem 16. September wird es in neuen Folgen darum gehen, wie die Familie in diese turbulente oder durch diese turbulente Zeit geht. Natascha, Cheyenne und Co. öffnen sich erstmals exklusiv und zeigen, wie sie mit der Situation zurechtkommen. Auch Jimmy Blue stellt sich den Kameras mit seiner Perspektive und umfassenden Einblicken, wie es ihm ergangen ist. Yo, also das war ja eh absehbar, dass diese neue Staffel von dieser Ochsenknechts halt spannend wird und jetzt ist es auch offiziell. Also das ist Teil und wird gezeigt und ja, ich bin da sehr gespannt darauf. Also das wird Big Television auf jeden Fall, denke ich jetzt mal.
Ich habe es halt immer mal wieder so drüber gelesen, aber so richtig krass im Bilde, warum und wie, wo, was, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber klingt auf jeden Fall nach, in Anführungsstrichen, guten Content für die Sendung, wenn man das so sagen kann. Aber sonst, ja, ich weiß nur den Fakt, dass er inhaftiert wurde, aber warum, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Ja, es geht ja um diese unbezahlte Hotelrechnung von 14.000 Euro aus Österreich. Ne? So. Deswegen wurde ja dahin überliefert und so. Aber ja, da ist ja wir haben letzte Woche im Podcast darüber geredet, dass halt der Spiegel ja auch über wesentlich mehr Vorwürfe gegen Jimmy Blue Ochsenknecht nochmal geredet hat, also geschrieben hat. Und ja, da kommt, glaube ich, noch mehr auf ihn zu in den nächsten Wochen und Monaten. Und auf uns kommt zu eine Show, die wir in Hamburg bei der ProSieben Joint Party schon gesehen haben, was ich letzte Woche als mein großes Highlight schon angepriesen habe, und zwar die Büffels zwischen Palmenparty und Kinderzimmer, die Doku-Soap über Lorenz Büffel und seine Frau. Die läuft nämlich ab dem 7. August und wir haben den Trailer schon gesehen und ja, wir haben schon letzte Woche gesagt, dass es da also dass das absolut cool aussah. Und so, als sollten wir vor allem auch, Jana, glaube ich, da reinschauen. Ich habe da auch ein bisschen dich im Kopf.
Ja, klingt nach einem Genre für mich. Werde ich mir gerne angucken.
Die Büffels, das wird, also ich freue mich da wirklich drauf. Völlig unironisch. Ja, das war's eigentlich. Das war meine letzte Meldung. Und jetzt, sage ich nur noch eigentlich, dass ihr Jana folgen könnt. Marziana bei Instagram.
My eyes and yours.
My eyes and yours, so ist es. Ja, Dennis der Dödel natürlich mir, at Fernsehen für alle. Bei Instagram kann man uns schreiben, kann man uns Bescheid sagen, wenn wir irgendwas gucken sollen, irgendwelche Hausaufgaben, wenn ihr euch irgendwas einfällt, uns geben wollt. Gerne aus dem Genre Auswanderung, Mallorca, das ist alles natürlich ganz toll, aber auch alles andere, meldet euch einfach. Vielen Dank fürs Dabeisein, Jana, für diese schöne Folge.
Ja, danke für die Einladung wieder.
Wie immer, gerne, und ihr könnt schon mal abschalten und wir müssen jetzt erstmal.
Ich gucke jetzt das Video.
Ja.
Dennis, Andreas Gabalier.
Zieh mir den Fettsuit oder den Massensuit nochmal an. Bis dann.